Na Fest kommt ab. Der Podcast des Handwerks ist dein Anlaufpunkt für spannende Geschichten, hilfreiche Tipps und echte Einblicke in die Welt des Handwerks. Hier triffst du auf Menschen, die das Handwerk leben, Organisationen, die es fördern und VisionärInnen, die es verändern wollen. Wir reden über Themen wie Arbeitgebermarken, Führung, Fachkräftesicherung, die Chancen der Digitalisierung und wie wir das Handwerk gemeinsam fit für die Zukunft machen. Hör rein, lass dich inspirieren und denk das Handwerk weiter.
Also ich persönlich höre ja Podcasts in anderthalbfacher Geschwindigkeit. Je nachdem, was für ein Podcast es ist, sogar auch in zweifacher Geschwindigkeit. Und heute spreche ich mit jemandem, den man gar nicht schneller stellen muss, weil der eh schon so eine schöne hohe Sprechgeschwindigkeit hat. Und das mit einem sehr charmanten Dialekt, nämlich dem Berliner Dialekt. Bei mir sitzt Jens Löser. Herzlich willkommen, Jens. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da sein darf, Katrin.
So, jetzt habe ich dich angekündigt mit einem schnellen Sprachtempo, ne? Also ich weiß nicht, ob du das schon mal zurückgemeldet gekriegt hast. Ich finde es super. Auch ich bin ja immer ein bisschen schneller mit dabei, aber so kommen wir
natürlich. Wenn man schnell denken kann, kann man auch schnell reden.
So, einmal ausgesprochen, wunderbar. Mein Podcast heißt ja Nach Fest kommt ab. Hast du eine Anekdote dazu?
Naja, im Vertrieb gibt es ja den Spruch auch und es ist am Ende, wenn du einen Kunden für dich gewinnen willst im Abschluss, dann ist es natürlich immer gut, grundsätzlich schon, beraten ist der Weg, verkaufen ist das Ziel. Der Kunde hat ja auch nichts davon, wenn du ihn nur berätst und er deine Dienstleistungen am Ende nicht nutzt. Aber wenn du es dann eben übertreibst, dann kann man den Kunden eben auch verprellen. Und da habe ich natürlich wahnsinnig viele Anekdoten, weil einfach das manchmal eben auch ein schmaler Grat ist. Ja, also ich war gerade in der letzten Woche im Coaching, habe jemanden begleitet und es gibt viele Abschlusstechniken, aber eine Abschlusstechnik gibt es nicht, nämlich den Quatschabschluss. Den so lange vollquatschen, es geht ums Überzeugen, nicht ums Überreden. Und da hat jemand versucht, den Kunden zu überreden und das erzeugt Druck und Druck erzeugt Gegendruck und dann produziert das Einwände und du kannst am Ende ja niemanden zwingen, bei dir zu kaufen, kannst niemanden zwingen, bei dir dich in dich zu verlieben. Und das ist so eine Anekdote, die mir spontan eingefallen ist. In der letzten Woche stand es dann kurz davor, dass ab ist.
Okay, so jetzt hast du schon gut angeteasert, weswegen du hier mit einem gewissen Thema bei mir sitzt, weil du nämlich Fachexperte bist im Thema Vertrieb. Jetzt wollen wir erstmal die Hörer abholen, die dich sonst noch nicht kennen. Mach doch einmal die Runde 3 Dinge, die man über dich wissen sollte und hier gerne schon auch einbinden, was wir dann gleich von dir vielleicht erfahren werden.
Ich habe eine Leidenschaft für Vertrieb, also seit über 40 Jahren im Verkauf, seit gut 25 Jahren Vertriebstrainer, gar nicht nur im Handwerk unterwegs, in vielen anderen Branchen auch, finde das auch ganz spannend, kann ich nachher sicherlich noch was dazu erzählen. Zweiter Punkt ist, ich habe eine Leidenschaft fürs Golfspielen, was soll ich sagen? Ich habe zu meinen Kindern gesagt, ihr könnt euch viel aussuchen in eurem Leben, aber nicht, ob ihr Golf spielt. Entweder ihr sitzt mit einer Hackfresse im Clubhaus oder ihr spielt Golf. Ich habe meine Frau beim Golfspielen kennengelernt. Wir haben jeden Urlaub irgendwie mit Golf zu tun. Ja, das ist, Und ich habe einen guten Charakter. Vielleicht auch nicht ganz unwichtig. mir fällt noch mal.
Darf man das mal?
Ja? Ja, vielleicht noch eine Sache. Ich trinke keinen Alkohol. Also, ich hatte mal vor 2 Jahren einen Herzinfarkt und ich will jetzt nicht sagen, dass ich vorher Unmassen von Alkohol, aber ich hatte schon eine gewisse Zwangskopplung zwischen sozialen Kontakten und Alkoholgenuss oder manchmal auch Konsum und ich kann relativ gut mich von etwas komplett loslösen, also auch so früher in den Seminaren. Entweder ich esse keinen Keks, wenn ich arbeite ja meistens am Keksteller irgendwie und wenn ich den ersten Keks esse, dann esse ich die Schale leer. Aber ich kann relativ gut sagen, nee, ich esse keinen. Und ich kann total gut ohne Alkohol, habe hier mir eine Bar eingerichtet, bin hier der Meister der alkoholfreien Getränke und Cocktails und so weiter. Trinke auch gerade hier ein alkoholfreies Bier, kann ich sehr empfehlen, Spaten alkoholfrei. Und Das ist vielleicht ganz, ganz, vielleicht auch mal ganz interessant, ja. Bin zwar, wie meine Frau sagt, dadurch ein asoziales Arschloch ab 0 Uhr, weil ich einfach denke, Mensch, man könnte jetzt auch nach Hause gehen, aber das ist vielleicht nochmal etwas, was nicht alltäglich ist.
Okay, so, wir starten rein in unser Thema heute, Vertrieb. Du warst ja auch auf der HeroCon, hast da einen Workshop gemacht, hast da ein Speaking gemacht und was ist so, was hast du da den Handwerkenden erzählt, was ist wichtig im Vertrieb? Kannst du das schon mal so langsam einleiten und dass wir danach hinten raus da ankommen mit und ohne das geht's gar nicht?
Na, im Kern geht's darum, als erstes geht es darum, mehr Verantwortung dafür zu übernehmen. Also wenn du nicht diese Einstellung hast, wenn du nicht bereit bist, dich mit dem Thema zu befassen, dann wird das nichts. Ja? Das ist, glaube ich, wie mit allen anderen Themen auch. Ja? Ob das jetzt eine Arbeitgebermarke entwickeln oder einen Vertrieb auf die Kette bringen, wenn du das irgendwie halbherzig, widerwillig machst, dann wird es nicht. Also das ist so das Erste. Ne? Das ist, wie es ist, aber wie es wird, ist deine Entscheidung. Und eine Entscheidung zu treffen, die ist einfach wichtig, sich mit einer professionellen Vertriebsarbeit, das hört sich immer so hochtrabend an, aber also es geht ja eigentlich darum, dass du dir erstmal ein System baust. Wie gewinne ich denn neue Kunden? Wie generiere ich Empfehlungen? Wie netzwerke ich? All diese Dinge, sich mal überlegen, wie mache ich das? Weil in der Praxis ist die Herausforderung eben die, ich habe ja als Handwerker einen täglichen Betrieb irgendwie am Laufen zu halten. Und wenn ich immer erst Vertrieb mache, wenn ich mit Betrieb fertig bin, habe ich ganz viele vertriebsfreie Tage. Und dann komme ich in diesen schönen, in Anführungszeichen, Schweinezyklus im Vertrieb. Nämlich, ich habe einen Auftrag, ich habe zu tun, ich habe keine Zeit, mich um Vertrieb zu kümmern. Irgendwann ist der Auftrag abgearbeitet, dann denke ich, Mist, habe nichts mehr im Vorlauf. Dann fange ich wieder an, irgendwie in welcher Form auch immer so ein bisschen Vertrieb zu machen. Dann dauert das aber eine Weile, bis daraus wirklich Aufträge werden. Und in der Zeit habe ich dann nicht genügend zu tun. Und dann beginnt das Spiel irgendwann wieder von vorn. Also du musst erstmal eine Verantwortung treffen, dass du das wirklich auch zu deinem eigenen machen willst. Dann brauchst du irgendeine Art ein System. Dann brauchst du am Ende irgendwie auch wenn der Begriff vielleicht ein bisschen abschreckend klingt, eine gewisse Schlagzahl, eine gewisse Quantität. Also nur einmal im Jahr auf eine Netzwerkveranstaltung gehen, ist vielleicht ein bisschen wenig. Ja, sich damit eben auch zu befassen. Und der letzte Punkt, den ich versucht habe, auf der HeroCon mitzugeben, ist ja auch eine gewisse, vielleicht nicht gleich Leidenschaft für das Thema zu entwickeln, aber doch irgendwie eine Bereitschaft, da auch daran zu arbeiten. Also das zentrale Instrument ist natürlich nachher das Verkaufsgespräch. Und eine gewisse Argumentation, eine gewisse wertschöpfende Kommunikation, einfach die Bereitschaft, sich damit auch zu befassen, mal ein YouTube-Video anzusehen, mal einen Podcast zu hören, vielleicht mal irgendwie in ein Buch reinzulesen. Also wir sind fachlich natürlich total gut und da bilden wir uns auch weiter. Und was oft eben noch nicht so ausgeprägt ist, ist die Einsicht, dass genauso wie Unternehmertum eben auch eben Vertrieb ein Bereich ist, den ich als Handwerker am Ende des Tages auch zumindest halbwegs professionell bespielen sollte. Ja, das jetzt ist so die Idee.
Ja, jetzt haben wir ja gerade so einen Arbeitsmarkt, wo auch natürlich in den nächsten Jahren viele Betriebe schließen, weil keine Nachfolger da sind. Und die Auftragslage grundsätzlich ja eigentlich erstmal ganz gut ist, außer man ist von der Inflation natürlich betroffen durch Einkäufe und so weiter. Würdest du sagen, also Vertrieb, du hast es eben schon gesagt, gewisse Schlagzahl und auch etwas, womit man sich ja dauerhaft beschäftigen muss und dass man sich ein System dafür aufbaut, Prozesse dafür aufbaut. Kannst du mal so einen Prozess für einen 5-Mann-Betrieb, kannst du den mal irgendwie so gerade mal runterbrechen?
Na, wir haben ja im Kern im Vertrieb 3 Prozesse. Das erste ist Neukundengewinnung. Ja, Akquise. Wo kriege ich neue Kunden her? Der zweite ist, wie halte ich mit meinen Bestandskunden irgendwie Kontakt? Weil das ja vielleicht auch eine Basis für eine Empfehlung ist. Ja, und der dritte Kernprozess ist, Anfrage, Auftrags, ja, Management, Durchlauf, Prozess, wie immer du es ausdrücken willst, ja. Also wie, woher kommen meine Anfragen? Welchen Prozess habe ich, um die zu qualifizieren, zu selektieren? Also diese Dinge, ja, und das sind die drei Kernprozesse und die sind es nicht nur im Handwerksbetrieb, die sind in allen Vertriebsbereichen so. Und dafür sollte ich ganz grundlegend in System, in Prozess haben.
Du hast eben auch schon, das fand ich total cool, direkt aufgezeigt, dass ja Vertrieb auch mehrere Arme hat, ne? Netzwerk und Neukundenakquirierung und so weiter. Kannst du eine Empfehlung ausgeben, wo man, also ist es überall, muss ich gleich viel Energie reingeben oder gibt es einen Zweig, der wirklich lohnt, den näher zu betrachten, den wir aber häufig irgendwie stiefmütterlich behandeln?
Ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten 25 Jahren, dass Mensch und Methode zusammenpassen müssen.
Ach ja.
Ja, dass wenn du überhaupt nicht der Typ bist, der auf eine Veranstaltung geht und da Menschen anspricht, natürlich kann man sich entwickeln und gar keine Frage, dann ist das vielleicht nicht deine Methode. Dann bist du vielleicht eher jemand, der über seine Bestandskunden wächst und vielleicht da einen tollen Job macht und dann nach Empfehlungen fragt. Gleiche kennen Gleiche. Menschen bewegen sich immer in gleichen Kreisen. Unsere Freunde sind unsere Freunde, weil die so ähnlich ticken wie wir. Wird sich ja nicht nur privat den ganzen Tag rumschreiten. So, also das kann ich ja auch nutzen, für um Netzwerk zu entwickeln. Also sich ans Telefon zu setzen und vielleicht Hausverwaltung oder Bauträger anzurufen oder was auch immer, ja, das ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Ich merke, dass einfach es gibt eine Methode, die auch am Ende zu dir passt. Und da braucht man halt eine gewisse Neugier, eine gewisse Bereitschaft, sich auch auszuprobieren. Klar, ne, auch das Thema digitale Lead-Gewinnung hat in den letzten Jahren stark zugenommen, ja. Ich sollte mich ein bisschen auch um positive Google-Bewertungen kümmern, ja. Finden mich potenzielle Kunden, wenn die eben, ich sitze in Berlin und lebe hier, ne, wenn da hier jemand, weiß ich nicht, bester Kaminbauer in Berlin, ja, tauche ich damit auf oder nicht, ja. Ich habe zum Beispiel bei der HeroCon auch eine schöne Anekdote erzählt. Ich habe mir mal vor ein paar Jahren in Kamin einbauen wollen. Und ich bin zu drei verschiedenen Kaminbauern hier in Berlin gegangen. Nicht, weil ich Preise vergleichen wollte, sondern weil ich die Kamine vergleichen wollte. So, und ich bin in das erste Kaminstudio gegangen und das war ein nettes Gespräch. Aber mehr nicht. Also einer führt das Gespräch. Der Berater, Verkäufer, in dem Fall Kaminbauer, in der beratenden Rolle oder der Kunde. Und er hatte keinen Plan vom Gespräch, also habe ich Fragen gestellt. Ich habe das Gespräch geführt, ich habe es beendet. Das war nett, aber das war nichts. Ja? Dann war ich in einem Kaminstudio, sehr hochwertig. Da war aber der Chef nicht da, sondern eine Mitarbeiterin und die war nicht mal ein sprechender Prospekt. Also im Kern hat die nur gesagt, Chef ist nicht da, Sie müssten mal wiederkommen. Wenn er da ist, sagt, wann ist er denn da? Ja, das kann ich Ihnen nicht so genau sagen. Also das ist einfach, ja, und ich habe wirklich, bin reingegangen, habe wirklich einen ordentlichen Pitch gemacht, um zu signalisieren, ich will jetzt nicht nur drei Prospekte holen, ja, also habe gesagt, Mensch, ich habe hier da und da eine Eigentumswohnung, 300 Quadratmeter, so und so sieht's aus, möchte gern Kamin, so. Und das dritte Kaminstudio, das fand ich wirklich klasse und zwar ganz anders. Ich also rein, habe meinen Pitch vorgetragen und sagte, Mensch, wenn Sie sich einen Kamin einbauen wollen, dann sollten wir uns über 6 Dinge unterhalten. Statik, Frischluft, Abluft, ich weiß es gar nicht mehr. Und das letzte war das Design.
Ich war gerade ganz Kunde, gespannt, ob du noch alle 6 Dinge aufzählen kannst.
Nee, das ist wirklich 15 Jahre her. Ja. Aber ja, du machst ja als Kunde einen Kompetenzcheck. Hat ja Ahnung von dem, was der da so erzählt. Und der hatte den Kompetenzcheck bestanden. Und bei dem habe ich den Kamin gekauft und es war der teuerste von den drei. Ja, und das Bewusstsein dafür zu schaffen. Also es geht doch in meiner Kommunikation immer um meine Wirkung. Also es nützt mir doch nichts, wenn ich behaupte, ich bin überzeugend oder charismatisch oder so. Dieses Attribut sollten mir ja oder müssen mir ja andere verleihen. Und in meiner Verkaufskommunikation wollen wir ja im Kern fünf Dinge bei unserem Gegenüber erzeugen. Das erste ist Sympathie. Du gewinnst erst einen Freund, dann einen Kunden. Wenn er dich nicht leiden kann, wird er im Normalfall bei dir nicht kaufen. Das zweite ist, was ich gerade gesagt habe, Kompetenz. Der Kunde macht einen Kompetenzcheck. Der dritte ist Vertrauen. Ich vertraue dir nicht, du willst mich behumsen, ist der Ureinwand. Den muss ich in irgendeiner Form schaffen, aus dem Weg zu räumen. Dann geht es um eine gewisse Relevanz. Also das, was du anbietest, was du erzählst, ist es das, was ich suche? Also da Relevanz, Resonanz herstellen. Und der fünfte Punkt ist einfach ein gewisser Status, dass wir führen kein Verkaufsgespräch, wir führen ein Gespräch wie, also das führe ich, aber eben diese Gesprächskompetenz, die ich vorhin angesprochen habe, sich ein bisschen damit zu befassen. Also zum Beispiel mal, wir haben alle ein Smartphone, einfach mal ein Telefonat mit dem Kunden, sich selber mit seinem Diktiergerät im Smartphone aufnehmen, nach Hause fahren, Rollos runterlassen, leicht alkoholisieren und dann mal, also wer trinkt, und dann einfach mal anhören. Ja? Weil du wirst dich Sachen sagen hören, da sagst du, das würde ich nie im Leben zu einem Kunden sagen. Doch, das sagen wir. Ja? Also wenn ich zum Beispiel unseren Podcast hier anhöre, unter uns, ich kann da nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte, wenn ich meine Stimme höre, dieses Berlinern, diese hohe Stimme. Wenn ich meine YouTube-Videos sehe, denke ich, wer ist dieser bärartig schaukelnde 70-jährige,
vollhaarige,
übergewichtige Glatzkopf, der da durchs Bild wankt. Ja? Das macht mir wirklich keine gute Laune. Allerdings ist es eben extrem wichtig, weil du doch irgendwie deinen blinden Fleck so ein bisschen versuchst zu verkleinern. Und das sind so kleine Dinge, die man halt im Alltag machen kann und eben auch machen sollte. Und das, die Herausforderung ist ja immer, Noah hat die Arche vor der Flut gebaut oder repariert ein Dach, solange wie die Sonne scheint. Befasse dich mit besserem Vertrieb, solange wie du es nicht musst, nicht wenn die Auftragsbücher leer sind. Und das ist eben auch so ein klassisches Thema, was wir in der Praxis immer wieder merken.
Boah, ich erkenne so viele Parallelen zu meinen Themen. So dieses Bestandskunden, Neukunden. Also in der Personalrekrutierung heißt es immer, ne, erst diejenigen, die da sind, schön pflegen, binden, Loyalität weiterhin stärken und dann Aktivität auf die Neuen zum Beispiel, ne, total witzig. Dann
du hast mein, so viele mein Dinge, Großvater, ein Brandenburger Bauer, hat gesagt, wenn der Fuchs da war, bevor du neue Hühner kaufst, reparier den scheiß Zaun.
Ja, so.
So ist es, ja. Es ist so. Bei uns melden sich auch ganz viele Unternehmen und sagen, Mensch, Herr Löser, bringen Sie mal unseren Beratern, Mitarbeitern bei, wie man neue Kunden gewinnt. Und wenn ich dann sage, Mensch, machen wir es ja gern, allerdings eine Frage vorab, wie sichern Sie denn Ihre Bestandskunden? Weil das sind ja die Akquisekunden des Wettbewerbs. Mhm. Und wenn ich Vorträge halte, ne, dann schnappe ich mir manchmal auch jemanden, wo ich sehe, der hat einen Ehering um und sage, Mensch, wissen Sie was? Thema Bestandskundenbetreuung. Sie wissen doch, dass es zu Hause ein bisschen romantischer wäre, wenn Sie heute Abend nach Hause kommen und einen Blumenstrauß mitbringen. Aber werden Sie das tun? Natürlich nicht. Warum? Weil Sie sagen, hat am Wochenende noch meine Wäsche gewaschen, für mich gekocht. So, läuft doch eigentlich. Warum soll ich einem Bus nachlaufen, in dem ich doch eigentlich schon drinnen sitze? Ihnen ist ja schon klar, dass die, nehmen wir mal das Beispiel, nehmen da einen Mann, Ihnen ist ja schon klar, dass Ihre Bestandskunden zu Hause vielleicht die Akquisekunden des Wettbewerbs ist. Mhm. So. Aber werden Sie das tun? Nee, Sie machen das nicht. Warum?
Das ist ein sehr schönes Bild.
Wir haben keine Zeit, falsche Prioritäten, ja. Mhm. Ist ja meine Aufgabe, so ein bisschen ein paar praxisnahe Beispiele zu bringen. Ne? Mhm. Ja, also das sind so die typischen Dinge, weil wir tun eben das, was dringend ist, nicht das, was wichtig ist. Wir unterscheiden einfach zu wenig bin ich beschäftigt oder bin ich produktiv? Also ist das, was ich da tue, hat es wirklich die höchste, den höchsten Wirkungsgrad? Wir lösen eben gern Probleme, aber wenn ich immer wieder dieselben Probleme habe, dann läuft irgendwas schief. Ja. Ja, und dieser alte Satz, arbeite nicht nur im Unternehmen, auch am Unternehmen, das ist alt wie der Wald, auch sehr banal, trotzdem nicht ganz so einfach umzusetzen. Ja, also zum Beispiel, ich habe eine ganz klare Trennung zwischen dem operativen Tagesgeschäft und den Dingen, die eben mein Unternehmen weiterentwickeln. Also immer das Beispiel Buch schreiben. Ich bin Morgensmensch. Ja, das kann jetzt sicherlich nicht jeder Handwerker eins zu eins übernehmen, aber sich zumal eine gewisse Zeit zu blocken, eine stille Stunde, vielleicht auch nicht jeden Tag, aber 2-3 Mal in der Woche, wo ich sage, da kümmere ich mich, da mache ich mal das Telefon aus, ja, dann bespreche ich meine Mailbox vernünftig. Wenn ein Kunde woanders sofort kauft, nur weil ich nicht ans Telefon gehe, dann ist was anderes schiefgelaufen. Ja, niemand erwartet, dass ich irgendwie täglich von 7 bis 20 Uhr erreichbar bin. Ich glaube, da müssen wir auch selber mal ein bisschen mit unseren Glaubenssätzen aufräumen. Ja, und wenn nicht, geht jemand anders ans Telefon. Und da ist eben die Frage, wird ein Anruf professionell entgegengenommen? Ja, ne? Also wenn zum Beispiel meine Assistentin ans Telefon geht, die Gespräche für mich annimmt, die erfragt bestimmte Dinge. Und dann macht die mir ein Blatt und sagt, okay, das sind deine Kunden und das sind Anbieter, die was von uns wollen. Und deine Kunden, also meine Kunden rufe ich natürlich zuerst zurück. Und dann steht da drauf, worum geht es? Also ich frage nicht, worum geht es, sondern sind sie so nett und nennen mir bereits ein Stichwort, damit die Leute nicht ihre Lebensgeschichte erzählen, sondern versuchen das irgendwie knapp hinzukriegen. Und bis wann sind sie denn unter welcher Rufnummer erreichbar? Damit ich mir eine Priorität reingeben kann. Mit wem fange ich an und wer kann vielleicht auch noch bis morgen? So, es sind einfach so ganz viele banale Dinge. Also alles keine Raketenwissenschaft, nur die wenigsten setzen diese Dinge halt um und das ist manchmal ein bisschen schade.
Ich habe immer noch dich im Rundlauf mit den Kaminstudios im Kopf. Dann warst du ja nicht Rach der Restauranttester, sondern Löser der Kamintester, ne?
Kann man so sagen. Ich also wenn du 25 Jahre Vertriebstraining machst, Katrin, hast du sowieso einen an der Waffe.
Ja.
Wenn meine Frau mit mir einkaufen geht, ich habe einfach einen an der Klatsche. Ich sag dann halt natürlich immer zu einer Verkäuferin oder zum Verkäufer, ach, das ist ein schöner Pullover, allerdings, weiß ich nicht, 80 €, ist mir ein bisschen teuer. Ja, und dann erwarte ich natürlich ein bisschen mehr als, na, im Preis kann ich auch nichts machen. Sondern, ne, das sind ja keine Verkäufer, sondern das sind ja eher Warenbewacher. Mhm. Und deswegen, es ist sowieso nicht so einfach mit mir.
Ja, also ich glaube, du kommst auch gar nicht aus dieser Rolle raus, Verkauf wirklich auch zu bewerten und zu betesten, oder?
Also das will ich ja auch gar nicht.
Ja. Ja, krass, okay. Ja. Kannst du eingrenzen, was ist so das größte Problem, was die meisten haben? Gibt es ein Problem, was irgendwie alle haben, auch wenn sie es vielleicht manchmal nicht wissen, aber letztlich läuft es doch immer darauf hinaus?
Vertrieblich gesehen?
Ja, natürlich.
Also, beim Kochen. ich glaube, das ist das Erste, was ich vorhin genannt habe. Erfolg braucht Verantwortung. Und zwar deine. So einfach ist das. Am Ende des Tages nicht sauer sein, aber interessiert es keinen Menschen, ob ich glücklich bin oder mich im Kern, also muss ich mich darum kümmern. Es ist mein Unternehmen, meine Mitarbeiter, meine Gesundheit und diese Verantwortung zu übernehmen und es nicht als gegeben hinzunehmen und nicht in so einen Jammermodus, immer ich, nie ich und so. Das finde ich einfach ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, weil wenn ich das nicht habe, dann wird sowieso nichts.
Es gibt ja so diverse Coaches, das beobachte ich immer mit größter Faszination, die alle durch die gleiche Schmiede scheinbar gegangen sind, die erstmal ihre Kunden alle beschimpfen und ihnen sagen, was sie nicht können. Ist das ein Vertriebsweg, der funktioniert? Also ich bestaune das immer mit offenem Mund und es gibt ja auch immer wieder Menschen, die da zugreifen und sagen, yo, du bist mein Retter jetzt hier, aber ist das etwas, was funktioniert? Können die also, was oder was ist das?
Ach, das, ich glaube, so Berater und Trainer gibt es natürlich so viele. Da gibt es wie bei Handwerkern eben auch solche und solche. Ja, das muss man einfach mal ganz klar sagen. Ich persönlich beschimpfe relativ selten meine Kunden. Hat sich mir auch so wirklich nie erschlossen, warum das was Sinnvolles sein sollte. Sag mir mal ein Beispiel.
Das sind auch tatsächlich dann auch Agenturen, die dahinter stehen, ne, wo aber dann eine Person vielleicht mit ihrem Gesicht im Vordergrund steht und sagt dann, du bist ein schlechter Handwerker, weil du das nicht kannst und das nicht kannst und das nicht kannst und kommst aber zu mir und buchst mein sehr teures Programm. Danach hast du dann 20 Leute am Tag bei dir vor der Tür stehen, die unbedingt bei dir arbeiten wollen. So solche okay. Sachen.
Ja, ich meine, im Vertrieb heißt, jeden Tag steht ein Dummer auf und dein Job ist es, den zu finden. Und ja, was, also ich meine, jetzt nicht, wir wollen ja mal ganz ehrlich sein, ja, du verkaufst am Ende Hoffnung. Die Schwierigkeit im Vertrieb ist nicht das Wissen über den Vertrieb, die Schwierigkeit ist die Umsetzung. Das ist leicht, aber nicht einfach. Also es ist ja leicht zu sagen, block dir eine Stunde am Tag und mach Vertrieb. Also nochmal, das ist jetzt nicht so schlimm, stellst den Wecker, klingelt A, Vertriebsstunde. Das ist jetzt, ja, aber es ist trotzdem eben nicht einfach. Mist, da steht jemand in der Tür oder ist jetzt eine wichtige Mail oder da klingelt das Telefon. Also das sind die Dinge, die um die es am Ende des Tages immer geht. Und ich glaube natürlich schon, dass wenn du, also du brauchst einen Verkäufer, der dich irgendwie führt. Das ist schon so. Ne? Und wenn du für was nichts bezahlst, dann ist es am Ende oft auch nichts wert. Aber ich glaube, wir wollen immer ein partnerschaftliches Verhältnis mit unseren Kunden haben. Ich bin kein Freund davon zu sagen, der Kunde ist König. Meine Kunden sind auch kein König. Und ich bin bei meinen Kunden doch dafür bekannt, dass ich denen nicht nach dem Mund rede, sondern dass ich einfach versuche, Mehrwert zu stiften und dass da auch der Kunde besser wird. Ja? Also ich frage manchmal auch, was wollen Sie denn? Wollen Sie eine Alibi-Veranstaltung oder wollen Sie vertrieblich wirklich weiterentwickeln? Ich biete übrigens beides an. Ja? Ich will nur Zufriedenheit ist Erwartungsmanagement. Ja? Also wenn Sie Seminartourismus wollen, Gott bewahre, ich mache das. Ja? Aber wenn Sie sich wirklich weiterentwickeln wollen, dann werden ein paar in Ihrem Unternehmen schlechte Laune kriegen, weil Sie was machen müssen, was Sie nicht gerne machen, oder ein paar was lassen sollen, was Sie eigentlich ganz gerne tun.
Seminartourismus nennst du das?
Das ist Seminartourismus, ja. Man schickt Leute. Es gibt doch überall diese offenen Seminarkataloge, die man dann, wo man dann irgendjemand hinschickt und denkt, ich sag mal, wenn man da schon jemand hinschickt, dann würde ich sagen, hey, in unserem nächsten Meeting stellst du mal die zentralen Inhalte dieses Seminars oder was auch immer vor, dann, damit der mitschreibt, als gäbe es kein Morgen. Aber wenn das eben so, was ich doch gern Donnerstag, Freitag irgendwo ein Seminar ist, dass man danach erstmal nach Hause fährt und am Montag weiß man dann schon nicht mehr, was letzte Woche los war, dann hat man voll E-Mail-Posteingang, dann kommt der Chef noch vorbei und sagt, Mensch, war schön jetzt mal 4 Tage Urlaub, jetzt aber mal wieder arbeiten. Das sind so die Sachen, die ich schon ein bisschen weniger heute als vor vielen Jahren erlebe, aber immer noch in Größenordnung
Ja, kann ich leider bestätigen, wie oft sage ich nachher zu den Kunden, die mich gebucht haben, sind dann irgendwie Handwerkskammern, Wirtschaftsförderung, Verbände, und ich sage, ach, wie schön wäre das gewesen, wenn hier der Betriebsinhaber oder die Inhaberin da gewesen wäre und nicht jemand, der, ne, so, weil wir dann natürlich bei Arbeitgebermarke mit einem Thema arbeiten, was jemand aus dem Büro vielleicht auch einfach nicht vorantreiben kann, weil die Entscheidungsgewalt gar nicht dafür da ist.
Und genau, Erfolg ist deine Entscheidung, als eine Entscheidung. Ja. Willst du das? Ja, das ist genau das ist das. Ja, aber wie gesagt, Zufriedenheit ist Erwartungsmanagement. Und ich sage zu meinen Kunden gern: Was möchten Sie? Also wollen Sie das wirklich? Also wollen Sie? Ich habe auch Kunden, die sagen: Ach, Mensch, Wetterlöser, nö. Und uns reicht Seminartourismus. Das gibt's auch. Dann wissen alle was. Ja, also deshalb. Ich glaube, dass gerade im Vertrieb einfach viel Luft ist für Professionierung. Vertrieb ist eine teure Ressource, egal in welchem Unternehmen. Und dafür wird es oft sehr stiefmütterlich. Und das ist ja auch ein direktes Unterscheidungsmerkmal zum Wettbewerb. Ja? Wie gesagt, in einem kleinen Handwerksbetrieb ist die Mailbox besprochen. Ich kriege einen Föhn, wenn ich bin in einer Veranstaltung, habe eine Pause, schaue aufs Handy, 6 Anrufe in Abwesenheit. Dann rufe ich die erste Nummer zurück. Das ist die Vodafone Profi-Mailbox von 017234. So, was soll ich da jetzt hochsprechen? Ich weiß nicht, wer Sie sind. Ich weiß nicht, was Sie von mir wollten. Sie haben meine Telefonnummer. Also, ich weiß nicht, worum es geht. Es ist doch alles Murks. Es sind die Basics. Ich erlebe das immer. Ich bin noch nicht bei KI oder was auch immer, sondern die Basics müssen wir erstmal auf die Kette kriegen. Dass sich jemand vernünftig am Telefon meldet. Ich schreibe es dem Chef auf den Zettel. Na, was denkt denn der Kunde, wenn er einen Zettel hört?
Ja.
Ja, oder wenn ich normal. Katrin, du glaubst nicht, wie viele Büros wir jedes Jahr aufräumen. Weil Leute mehr Flaschenpfand unter ihrem Schreibtisch haben als Geld auf dem Konto. Also setz dich mal auf den Stuhl dort, wo deine Kunden sitzen. Und guck dich mal um, was siehst du dort? Also passt dein Verkaufsstil zu deinen Preisen? Normal, wenn du die super Fachexpertise bist und der Einzige und hast noch 3 Patente oder was auch immer, dann sieht der Kunde vielleicht, der Kunde wird doch nicht sagen, wissen Sie was, ich habe Ihr Büro gesehen und so ein bisschen Ihren Hof, ich möchte nicht, dass die Baustelle in meinem Haus so aussieht. Ich suche mir mal lieber einen anderen. Das sagt er nicht. Der sagt aber, ich muss noch mal eine Nacht drüber schlafen und geht da nicht mehr ans Telefon. So, und das ist einfach, ja, einfach ein bisschen mehr Verständnis. Ich verstehe das, dass das auch nicht einfach ist, so im Tagesgeschäft umzusetzen. Allerdings am Ende ist es, glaube ich, alternativlos, um eben auch am Ende lukrative Aufträge zu bekommen.
Ja? Fängt denn, also was ich so raushöre ist, aber ich möchte es nochmal von dir zusammengefasst hören, Vertrieb ist ja nicht nur Chefin-Sache, sondern das zieht ja seine Kreise. Wie können wir das zuordnen? Wie machen wir das, dass ein 5-Mann-Betrieb versteht, was Vertrieb jetzt in diesem Unternehmen bedeutet? Werbung. Meine Workshops sind keine Pflichtveranstaltung mit Stuhlkreis und Durchhaltekaffee. Ich bringe Menschen in Bewegung mit Struktur, Humor, ehrlicher und verständlicher Sprache und Themen, die sitzen. Arbeitgebermarke, Rekrutierung, Führung, Sichtbarkeit, alles klar aufgebaut und praxisnah, so dass jeder Betrieb am nächsten Tag weiß, womit er loslegen kann. Ich werde gebucht von Handwerkskammern, Verbänden, Wirtschaftsförderungen und IHKs, weil meine Workshops wirken. Und weil am Ende alle sagen, so ein Seminar hatten wir noch nie. Wenn du genau das willst, dann melde dich. Werbung Ende.
Naja, dass zum Beispiel jeder erstmal versteht, so grundlegende Dinge. Der Kunde bringt das Geld ins Unternehmen. Dass ich mit offenen Augen bei dem Kunden über die Baustelle laufe. Vielleicht hat er ja noch anderen Bedarf, dass ich mich mit Kunden nicht streite, es sind die Basics. Ja, ein bisschen über die Kommunikation nachdenken. Dass ich auch Vertrieb mit den Leuten drüber spreche, dass ein Kunde auch einen Haufen Geld ausgibt für eine Dienstleistung und naja, dass man halt die Baustelle ordentlich verlässt, dass man von mir aus, weiß ich nicht, Füßlinge oder Schuhe abtreten oder die ganzen Dinge, da hängt das natürlich ein bisschen vom Gewerk ab, aber so einfach diese Freundlichkeit, allgemeine Umgangsform, einfach Begegnungs- und Beratungsqualität, ja, das ich sag mal ein Beispiel, wenn ein Kunde zu dir in die Ausstellung kommt, dann bleib nicht hinter deinem Schreibtisch sitzen, wenn der wieder geht, sondern bring ihn vielleicht zu seinem Auto. Das machst du zu Hause mit deinem Besuch auch. obwohl die den Weg nach draußen alleine finden? Bringst du die zur Tür oder zum Auto? Naja, das machst du doch auch nicht, damit die nicht dir das Portemonnaie aus deiner Jacke in der Garderobe klauen, sondern weil du sagst, das hört sich so, das ist eine allgemeine Umgangsform. Warum machst du das nicht mit deinem Kunden? Dann siehst du zum Beispiel, was dein Kunde für ein Auto fährt. Vielleicht kann man daraus schon mal schließen, wie sein Budget ist oder was auch immer. Das sind so Kleinigkeiten. Und nochmal, das ist alles keine Raketenwissenschaft. Mhm. Nur wir machen das einfach zu selten. Ja? Mann, wenn ich so Schreibtische sehe, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, mit so 78.000 Post-its drauf, ja. Wenn dann ein Kunde sagt, ja, ach übrigens, wichtig wäre mir noch das und das, und dann sagt jemand, ja, ich schreibe es auf einen Zettel. Mhm. Und da liegen aber schon, ja, also
22.
Genau. Das sind so einfach. Es sind so die Basics, die ich immer wieder merke, wenn wir das haben. Und ich meine, es ist ja auch so, wenn ein Kunde sich verschiedene Angebote einholt. Man, in dem Bereich, in dem wir jetzt gerade sprechen, man muss ja nicht das oberperfekte Verkaufsberatungsgespräch führen. Verkauf ist Wettbewerb. Man muss nur ein bisschen besser sein als der Wettbewerb. Ne? Da gibt es ja immer diese schöne Geschichte mit den beiden Wanderern, die so rumlaufen und dann rennt der Grizzly hinter denen hinterher und der eine kniet sich hin, holt aus seinem Rucksack ein paar Turnschuhe raus und zieht sich die an. Da sagt der andere, du, ich weiß nicht, ob das eine saubere Idee ist, weil ich meine, du wirst auch mit deinen Turnschuhen nicht schneller rennen als der Bär. Und da sagt er, du, ich muss gar nicht schneller rennen als der Bär, ich muss nur ein bisschen schneller sein als du. Mhm. Du musst ein bisschen besser sein als dein Wettbewerber. Also guck mal, was dein Wettbewerber macht. Und mach ein bisschen mehr. Kunden sagen nicht, oh, der Handwerker ist um den Faktor 1,137 besser als der andere. Nee, es geht darum, ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter zu sein.
Das ist ja auch häufig ein Gefühl, ne, was vermittelt wird. Da ist ja in der Kommunikation Freundlichkeit, Empathie, das zählt ja so viel, das schwingt so viel mit. Das ist ja häufig eine Bauchentscheidung, auch so eine große Investition. Würdest du das bestätigen?
Ja, na klar, am Ende, also es gibt ja auf der einen Seite erstmal grundsätzlich, sagen wir mal, Standards in der Branche und es gibt nochmal individuelle Erwartungshaltungen, die Kunden haben. Und dafür sensibel zu sein, ne? Ich habe ja vorhin diese 5 Aspekte genannt, die ich bei meinem Gegenüber erzeugen will. Und ein guter Berater oder eine gute Gesprächsführung ist eben auch während des Gesprächs mal auf so eine Metaebene zu gehen und zu sagen, hey, die Katrin, findet die mich sympathisch? Vertraut die mir? Nimmt die mich als kompetent wahr? Haben wir da eine Relevanz? Und wie ist denn eigentlich unser Status zueinander? Ja, ich mag einfach die Erfahrung, schlechte Berater reflektieren gar nicht. Der Kunde wollte nicht, der wollte sich nur einen Preis holen. Ne? Durchschnittliche reflektieren nach dem Gespräch und Top-Berater reflektieren schon während des Gespräches. Ja, nochmal, ein Handwerker ist jetzt nicht zwingend immer ein Mundwerker, das soll er gar nicht sein, aber so ein gewisses Mindestmaß, ja. Ich habe zum Beispiel bei der Diplomarbeit geschrieben, 1999 in einer Unternehmensberatung für die Firma Velux, Dachfenster, ne? Ach, kennt guck. Man ja. Mhm. Mhm. Da ging es eben darum, dass Velux gesagt hat, wir sind eben ein sehr hochwertiger Anbieter und wir sollten den Dachdecker in die Lage versetzen, diesen Wert zu kommunizieren im Gespräch. Und wie können wir die Handwerker schulen, dass die das am Ende dem Endkunden rüberbringen können. Und da habe ich dann meine Diplomarbeit darüber geschrieben, wie man eben so eine Personalentwicklung aufsetzt und wie man eben das schafft, dass diese Dinge in der Praxis umgesetzt werden und dass es eben nicht nur Seminartourismus ist, die Leute kommen hin, hören sich das an, finden das grundsätzlich auch toll, aber in der Praxis draußen geht es danach so weiter wie vorher.
Stellst du Unterschiede fest zwischen Männern und Frauen im Vertrieb?
Jopp. Wenn Frauen das schaffen, sie sind in der Masse, man kann es nicht über einen Kamm scheren, aber in der Masse die besseren Zuhörer, oft ein bisschen empathischer. Und wenn sie es schaffen, sich diese Standing, ich kann das und ich traue mir das zu, dann sind sie oft sehr erfolgreich. Allerdings, Frauen, habe ich meine Erfahrung, zweifeln eher an sich. Mhm. Ja, und kommen dann eben und sagen dann lieber, ach nee, und Männer sind eben oft eher so, so oh ja, kannst du Klavier spielen? Keine Ahnung, ich habe es noch nie probiert. Ja, das ist eben eher so eine Männer-Testosteron-Denke.
Ja, würde ich bestätigen als Frau. Ich erzähle jetzt was, was ich sonst nirgendwo schon mal erzählt habe, aber ich habe in meiner Zwischenzeit zwischen beiden Zeiten, wo ich selbstständig bin, war, also zwischen 2017 und 2023, habe ich mich tatsächlich mal bei Hilti beworben als Außendienstmitarbeiterin. Und ich wäre sogar genommen worden, wenn ich 40 Stunden hätte arbeiten wollen. Also wollen können auch. Und 30 Stunden waren nicht genug und das machen wir nicht. Aber ja, schade Schokolade. Das wäre für mich ein Traumjob gewesen, für Hilti rumzufahren und Maschinen an den Mann und die Frau zu bringen. Aber 30 Stunden waren nicht genug. Schade.
Naja, das ist zum Beispiel, ich kenne jetzt Hilti nicht im Detail, nur es ist eben oft so diese Unflexibilität, ne, in einem großen Laden. Ich meine, jetzt mal unter uns, alle im Unternehmen werden nach Input bezahlt. Nämlich, ob sie 30 oder 40 Stunden diesen Monat gearbeitet haben. Verkäufer werden meistens bewertet und bezahlt nach Output. Und stell dir mal vor, du hättest vielleicht in 30 Stunden mehr verkauft als jemand mit 40 Stunden. Wäre jetzt grundsätzlich auch für Hilti nicht der schlechteste Deal gewesen.
Ja, korrekt. Aber da waren wir in dem Fachkräftemangel auch noch nicht so weit vorne, dass man da sich geöffnet hat für andere Arbeitszeitmodelle. Und ja, aber die Aussage war von der Frau auch, nee, wir hätten sie gerne, aber leider nur mit mehr Stunden.
Ja, das ist ja auch so ein typischer Führungsfehler, ne? Nämlich one fits all. Ja? Hast du 10 Mitarbeiter, hast du am Ende 10 Führungsstile. Mhm. Ja, also und dann gibt es ja da, auch da noch eine gewisse Tagesform, ja. Der eine braucht heute mehr davon und morgen mehr davon. Und wenn ich das so in Führungskräfteseminaren früher hatte, dann sage ich, ja, das ist Führung. Also ich meine, wofür braucht man sonst Führungskräfte?
Ja. Könntest du vielleicht mal für so einen Kleinbetrieb mal aufmachen, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte diese Verantwortung jetzt ganz bewusst in die Hand nehmen, ich möchte mich darin selber weiter herausfordern und besser werden. Was wären so die ersten drei Dinge, die man so mit sich selber oder mit seinem Betrieb machen sollte? So ganz konkret.
Naja, im ersten Step sollte man, glaube ich, analysieren, was haben wir da heute schon, was können wir gut, was nicht. Im zweiten Step, wo wollen wir eigentlich hin? Was ist eigentlich, die meisten haben, alles muss mehr werden, ja, höher, schneller, weiter, das ist meist keine gute Strategie, also wo will ich mich eigentlich hin entwickeln und dann, wie isst man einen Elefanten in dünnen Scheiben, nämlich in kleinen Steps die Umsetzung, die Aktivitäten planen, ja, also die meisten fangen nicht an, weil sie nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Aber fangen mit dem ersten Schritt an. Also, ne, besprich deine scheiß Mailbox. Sorg dafür, dass jemand vernünftig ans Telefon geht. Sorg dafür, dass Rückrufe vernünftig aufgenommen werden. Und dann wirst du feststellen, das ist eigentlich so die ganze Inbound-Kommunikation. Lass doch mal im nächsten Step vielleicht über die Outbound-Kommunikation nachdenken. Wie sehen dann unsere Angebote aus? Wie rufen wir dann an? Wie schreiben wir dann unsere Mails? So, und dann kommt vielleicht der nächste Step, wie gewinnen wir denn eigentlich unsere Neukunden? Ach Mensch, der Löser hat im Podcast ja gesagt, wir sollen mal zuerst gucken, wie haben wir denn ein gewisses Bestandskundenpotenzial, was sie vielleicht mit Empfehlungen oder so auch und. Und so fängt man einfach an.
Also es ist tatsächlich eher der Weg, auf den man sich macht und weniger die Reihenfolge?
Ja, also ich, Natürlich, also, ne, wir sprechen ja von einem Unternehmen mit, ich sage jetzt mal, mit 5 Personen. Das ist was anderes als ein Unternehmen mit 500. Da würde man zuerst ein System bauen. Da würde man analysieren, was machen bei uns die Top-Verkäufer besser als der traurige Rest. Was machen denn die Verkäufer vom Wettbewerb, die uns das Leben schwer machen? Naja, das würden wir analysieren, systematisieren und dann skalieren. Das ist ein anderer Ansatz, ne? So als kleines Unternehmen vielleicht mal zu sagen, hey, wer von uns will denn vielleicht vertrieblich sich den Hut aufsetzen? Wer ist denn hier derjenige, der da vielleicht auch Bock drauf hat? Und nochmal, da muss man im ersten Step gar nicht viel Geld in die Hand nehmen. Kauft man sich ein Buch, guckt ein bisschen bei YouTube. Da gibt's, der Content ist for free heute.
Und du hast ja auch ein Buch geschrieben?
Nicht nur eins.
Mindestens. Ja, ja. So. Ne? Welches von deinen Büchern sollte man zuerst lesen? Soll ich einen Jingle drunter singen? Möchtest du?
Singen.
So summen vielleicht eher.
Summen.
Also welches deiner Bücher sollte man zuerst lesen?
Ich glaube, wenn zuerst lesen vielleicht nie mehr Pech beim Denken, das neue Mindset. Da habe ich mal mir angesehen, also was Leute in den Veranstaltungen denken und reden, da unterscheidet sich das immer signifikant, was die Top-Berater, Verkäufer sagen und was der traurige Rest sagt. So. Ich habe immer festgestellt, dass es eigentlich immer um 5 Bereiche geht, nämlich mein Denken über mich selbst. Also wenn ich mich selbst nicht gut finde, warum soll mich jemand anders gut finden? Ja, also alle suchen den Traumpartner, werd doch erstmal selber einer und guck, was dann passiert. Also was denke ich über mich selbst? Zweitens, was denke ich über meine Kommunikation? Ich habe vorhin gesagt, das zentrale Element im Verkauf ist das Verkaufsgespräch nachher. Das ist der Moment der Wahrheit. Ja, und ich sage mal ein Beispiel. Ja, aber ist die Einwandbehandlung des kleinen Mannes. Du hast ja recht, Katrin, aber.
Mhm. Macht alles kaputt, was davor steht.
Genau, die Lüge steht immer vor dem Aber. Ich liebe meine Frau, aber sie nervt. Meine Frau nervt, aber ich liebe sie. So, die Lüge steht vor dem Aber. Und, ne, also, wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, nimm dich mal auf, wenn zu zweit im Gespräch, gebt euch mal Feedback, also da sich ein bisschen mit zu befassen. Dann auch das Thema, mein Denken übers Verkaufen. Da kann man, wenn man da ein Thema hat, dass er sagt, ich berate zwar gern, aber ich habe ein Thema, ich verkaufe nicht, weil Druck und dann liest man da vielleicht mal hier dieses Nie mehr Pech beim Denken, das ist meins, weil es darum geht es eben viel, da irgendwie für sich selber Klarheit rein. Also verkaufen ist helfen. Ja, also das darüber. Der 4. Punkt ist mein Denken über mein Angebot. Mein Angebot ist eben mehr als mein Preis. Mein Angebot ist auch mehr als meine reine Dienstleistung, ist eben meine Beratung. Ja, in meinem kleinen Gehirnchen auf der bösen Seite der 50 ist mir wieder eingefallen, was die 6 Punkte beim Kamin waren. Ne? Statik, 2. war Schornstein, 3. war die Luftzufuhr, das 4. war die Abluft, das 5. war der Brandschutz und das 6. war der Design, war das Design.
Ach guck, gut.
Ja, so. Ja, manchmal muss ich den Kopf ein bisschen schütteln und dann rollt die Murmel.
Sortieren sich die Murmel wieder.
Richtige. Ja. So viele sind es wahrscheinlich gar nicht. Genau. Ja, so. Also Angebot und der 5. Punkt ist, das Denken über meine Kunden. Ja, also wenn man sich in manchen Unternehmen, wenn ich da höre, wenn man sich dort über die Kunden unterhält, dann frage ich mich immer, ob ich da gerne Kunde wäre.
Ja. Weil der Kunde ein Störfried ist und eigentlich nur von der Arbeit abhält und so. Ja, das erlebe ich leider auch.
Genau, und deshalb, also ich glaube, dass von 100 Kunden 98 schwer in Ordnung sind. Und 2 von 100 sind vielleicht als Kind, weiß ich nicht, zu heiß gebadet, von der Kommode gefallen. ne? Da sage ich immer, ringe nie mit einem Schwein, denn beide werden dreckig, nur das Schwein hat richtig Spaß dran. Ja, also wir merken das ja bei den Leuten auch relativ schnell. Da gibt es ja doch diese Bauchgefühl, diese Intuition. Oh, der ist anspruchsvoll. Und wenn man ein bisschen clever ist und wenn man vertriebsstark ist und noch drei andere Angebote draußen hat, dann muss man diesen Kunden doch nicht nehmen, weil wir ahnen das. Wir ahnen das, dass das ein anspruchsvoller Kunde ist. Aber wir denken dann, das ist eben eine Form von Pech beim Denken, so schlimm wird es nicht, Geld stinkt nicht oder was auch immer, aber es wird schlimm.
So. Oder den biege ich mir zurecht, den kriege ich auch noch. Wenn ja, den einer kriegt, dann ich.
Ja, also wenn da jemand hier den Podcast hört und eine wirklich grandiose Idee hat, wie man Menschen so verändert, da bin ich immer offen für, ja. Naja, es ist, ich merke das einfach, wie schwer es ist, Gewohnheiten zu verändern. Ne? Das ist einfach, es ist anspruchsvoll.
Ja.
Genau, also das wäre ein Buch. Und wenn jemand wirklich sagt, zum Beispiel dieses Fünf-Personen-Unternehmen und sagt, Mensch, wir wollen uns im Vertrieb entwickeln, da empfehle ich ein Buch, das heißt Vorfahrt Vertrieb. Das ist ein 100-Tage-Trainingsprogramm, was im Kern zwei Bereiche hat. Nämlich auf der einen Seite ein klassisches Journal, das ich so ein bisschen planen kann. Wann mache ich denn heute mal Vertrieb, wann mache ich Betrieb, dass ich so Struktur in meinen Tag, in meine Woche bringe. Und auf der anderen Seite gibt es jeden Tag einen vertrieblichen Impuls. Das geht los bei einfachen Dingen wie Zeitmanagement, weil wenn ich die nächste Stunde nicht auf die Kette kriege, wie will ich dann mein Leben oder meinen Laden auf die Kette kriegen? Geht dann rüber über Selbstmanagement, Selbstführung, hin zu Verkaufsgesprächsführung, Vertriebssystementwicklung, gibt es jeden Tag einen kleinen Impuls, eine kleine Aufgabe. Das ist ein 100-Tage-Trainingsbuch. Das habe ich mal entwickelt, weil wir ja weg wollen von diesem Seminartourismus. Dass wir irgendwo hinfahren und zwei Tage was erzählen und auch trainieren. Und dann die Umsetzung ist die Herausforderung. Und da hilft einfach eben Journalarbeit, also da steht, ist selbsterklärend, einfach mal bei Amazon eingeben, Vorfahrt Vertrieb und sich ein Exemplar bestellen und freue ich mich auch immer gern über ein Feedback,
Und dann natürlich auch eine Bewertung. Ja, in dem Pulli habe ich dich ja auch kennengelernt und da stand auch Vorfahrt Vertrieb drauf und hast du dann deinen Slogan mit dir getragen. Du Jens, eigentlich schließe ich den Podcast mit der Frage drei Dinge, die es braucht, bevor es heißt, na fest kommt ab, aber ich glaube, damit würden wir uns nur wiederholen. Du hast eben so schöne Dinge genannt, die man direkt machen kann, wenn man sagt, okay, ich will jetzt in die Verantwortung gehen, möchte den Erfolg selbst herbeiführen. Ich glaube, die brauchen wir gar nicht. Oder hast du etwas, wo du sagst, das will ich doch noch loswerden, bevor wir jetzt hier zum Ende kommen.
Bleibt gesund und bleibt erfolgreich.
So, danke Jens, dass du da warst. Ich habe sehr viele schmunzelnde und lustige Momente hier mit dir gehabt. Diese Bildsprache, die du nutzt, ist großartig. Und ich glaube, deine Seminare sind mehr als Seminartourismus, sondern auch tatsächlich Bauchmuskeltraining.
Ja, weil es geht ja, also ich hatte ja auch relativ viele Vorträge bei Kundenveranstaltungen, natürlich viel im Vertrieb. Und da hat ja niemand Lust, ich habe hier eine neue Meinung für dich mitgebracht. Die Leute sollen ja lachen und beim Lachen merken, hey, ich lache ja das über das, was ich selber denke, sage, mache. Und das ist sicherlich manchmal auch so ein bisschen Verkaufskomedy, aber am Ende geht es darum, Emotionen verändern Verhalten, keine Belehrung. Ja? Und das ist so die Grundidee dahinter.
Schön, danke. Dann bitte. Ja, ich sag danke und freue mich, wenn wir uns hoffentlich irgendwann bald mal wiedersehen.
Na, denke ich mir bei der HeroCon im nächsten Jahr.
Ja, spätestens, aber ich hoffe, dass ich vorher noch mal irgendwie nach Berlin komme, dann würde ich einmal anklopfen, ob du Zeit hast auf ein alkoholfreies, wie hieß es gleich?
Aktuell steht neben mir Neumarkter Lambsbräu. Ist jetzt nicht mein Lieblings, aber hat es in die Top 3 meiner alkoholfreien Biere geschafft.
Top, sehr gut. So, nebenbei noch ein bisschen geschummelte Werbung unbezahlt gemacht.
Ja, da sage ich auch noch die Nummer 1. Aber Augustiner alkoholfrei ist leider immer ausverkauft, schwierig zu kriegen. Aber das sind so meine drei Lieblingsalkoholfreien Biere, die ich so trinke. Das ist manchmal auf der Baustelle, wenn ich bei Handwerkern bin, ist das ein bisschen, ist die Versorgung mit alkoholfreiem Bier nicht immer gewährleistet. Deshalb bringe ich mir das dann meistens auch mit.
Ja, im besten Falle wird gar kein Bier mehr auf der Baustelle getrunken. Das wäre so mein Credo.
Nach der Arbeit. Nach der Arbeit.
Ja, genau. Ich danke dir, Jens. Alles Gute, bis bald.
Ich leg mich wieder hin. Tschüss.
Das war Nach Fest kommt ab, der Podcast des Handwerks. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass ein Abo und eine Bewertung da, damit noch mehr Menschen die Themen des Handwerks entdecken. Hast du Fragen, Ideen oder möchtest du selbst mal dabei sein? Schreib mir gern. Ich freue mich auf deine Nachricht. Bis zur nächsten Folge und denk dran, das Handwerk lebt von Menschen wie dir.